Wer von euch findet Pandas richtig süß? Pandas sind die mit den schwarzen Augenringen und weiß. Ja, okay, ungefähr die Hälfte. Also die meisten, wenn wir Pandas sehen, wir finden die richtig süß. Aber ich habe euch zu Beginn ein Video mitgebracht, das eure Meinung über Pandas vielleicht ein bisschen ändern könnte. Und das wollen wir jetzt kurz gemeinsam anschauen. Genau, ich habe dieses Video, oder das wurde mir auf Instagram angezeigt, auf so einer Mom-Website, und da hat eine Mutter drunter geschrieben, wenn ihr euch das nächste Mal fragt, ob ihr schlechte Eltern seid, dann schaut euch einfach den Panda an, weil dieser Panda hat sein Baby gegen einen Apfel eingetauscht. Und es ist ja tatsächlich irgendwie so, wenn wir das Video sehen, wir finden es ein bisschen witzig, aber irgendwie ein bisschen haben wir auch Mitleid mit dem kleinen Panda-Baby, das einfach eingetauscht wird und die Mutter kaut genüsslich auf dem Apfel rum. Aber wir sind es ganz gewöhnt aus der Tierwelt, dass Tiere relativ schnell auch so alleine klarkommen müssen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass die Panda-Babys gar nicht so schnell, so lang bei ihren Eltern sind, sondern relativ früh auch schon von ihren Eltern verlassen werden. Oder auch bei Vögeln kennen wir das. Sie werden relativ früh aus dem Nest gestoßen und müssen dann irgendwie alleine klarkommen. Ihnen wird auch Fliegen beigebracht, aber dann geht's alleine weiter. Also wir wissen, Tiere leben in allen möglichen Konstellationen zusammen, trennen sich auch recht früh. Aber wenn wir das übertragen auf uns Menschen, würden wir auf jeden Fall sagen, es gibt praktisch fast nichts Schlimmeres, als wenn ein Vater oder eine Mutter ihr Kind verlassen würde. Da wissen wir ganz intuitiv, da stimmt was nicht. Und wenn das passiert, dann hätte der Mensch, der verlassen wurde, wahrscheinlich ein Leben lang damit zu kämpfen, dass Vater oder Mutter ihn oder sie verlassen hat. Und das ist das Zentrale, was uns auch scheidet so von der Tierwelt. Wir haben immer diese Sehnsucht nach Beziehung und diese Sehnsucht nach Liebe in uns. Und bei der Sehnsucht nach Liebe gibt es zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, besonders aufgefallen sind. Und zwar das eine ist, wir sehen uns immer irgendwie nach unendlicher Liebe. Wir würden zum Beispiel nie sagen, es reicht völlig aus, wenn meine Eltern mich geliebt haben. Die Liebe, die ich als Kind erfahren habe, das ist zwar total schön, in einem behüteten Elternhaus aufzuwachsen und geliebt zu werden, aber wir würden nie sagen, das reicht mir jetzt für mein ganzes Leben, mehr Liebe brauche ich nicht. Und selbst wenn wir in einer Partnerschaft leben, haben wir immer noch Bedürfnis nach Liebe. Also der Tank scheint irgendwie nie voll zu sein, sondern wir sehen uns immer noch nach mehr davon. Wir sehen uns nach unendlicher Liebe. Und das Zweite ist, wir sehen uns auch immer nach bedingungsloser Liebe. Also jemand, der zum Beispiel viel Geld hat und dann total gut bei den Leuten ankommt, der fragt bestimmt oft seine Freunde, sag mal, liebt ihr mich eigentlich nur wegen meinem Geld oder mögt ihr wirklich mich als Person? Oder ein anderes Beispiel, das uns vielleicht näher steht, wenn jemand andauernd bei mir in der Schule abschreiben will, ist es eigentlich, weil er wirklich an mir als Person jetzt irgendwie ein Interesse hat oder ging es eigentlich nur darum, dass ich halt schlau bin und er von mir profitieren kann? Also wir sehen uns nach unendlicher Liebe und wir sehen uns nach bedingungsloser Liebe, dass wir geliebt werden und zwar nicht nur für das, was wir irgendwie können oder jemand anders bringen können. Und Das ist was wir, glaube ich, überall erleben, was jeder erlebt. Und auch Madonna, die aus meiner Sicht eine der wahrscheinlich bekanntesten Musikerinnen überhaupt war und ist, hat gesagt, ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf ist nie zu Ende und er wird es vermutlich auch nie sein. Das ist genau, was es ausdrückt. Wir haben diese Sehnsucht nach Liebe. Das bedeutet aber auch, wir würden selten sagen, boah, jetzt haben wir genug davon, mehr als genug, als wir brauchen, sondern am nächsten Tag geht's weiter. Wir wünschen uns mehr davon und wir tun auch was. Wir wollen ankommen, wir wollen geliebt sein, wir wollen zu Hause haben. Aber das scheint, als wäre manchmal wie ein schwarzes Loch in uns. Wir suchen nach Liebe, aber irgendwie wird's nicht voll. Und ich glaube tatsächlich, es ist der Normalzustand des Menschen, dass er sich nach Liebe sehnt. Und die zentrale Frage dabei ist für uns Menschen, bin ich eigentlich geliebt in meinem Sein? Bin ich eigentlich geliebt in meinem Sein? Es ist sehr leicht, sich geliebt zu fühlen, wenn andere einem sagen, dass man toll ist und dass man Erfolg hat und dass man Geld hat und dass man gut aussieht. Dann ist es leicht, sich geliebt zu fühlen. Aber wie ist es eigentlich, wenn all das wegfällt? Eine Geschichte, eine Kindergeschichte, die mir dazu eingefallen ist, ist die von Punchinello. Ich weiß nicht, wer sie von euch kennt. Diejenigen, die sie nicht kennen, ist auf jeden Fall eine Bildungslücke, die ihr schließen solltet. Punchinello, das ist diese Holzpuppe hier. Und bei Punchinello ist es so, dass er mit anderen Holzpuppen, den sogenannten Wemmicks, in einem Dorf lebt. Und die Wemmicks, die haben eigentlich nichts anderes zu tun, als sich den ganzen Tag gegenseitig zu bewerten. Jeder Wemmick hat eine Schachtel mit grauen Punkten und eine Schachtel mit goldenen Sternchen. Und die teilen sie sich alle die ganze Zeit gegenseitig aus. Und es gibt manche, die sind ganz voll von goldenen Sternchen, weil die sehen einfach gut aus und die feiern gute Partys und die sind einfach super gut in der Schule, die sind gut im Hochsprung, die sind in jedem Sport gut, aber bei Punchinello ist es irgendwie ein bisschen anders. Egal, was er macht, wenn er versucht, auch hochzuspringen wie die anderen, fällt er hin, voll peinlich, grauer Punkt. Wenn er versucht, in Schule gut zu sein, schreibt er wieder eine schlechte Note, wieder ein grauer Punkt. Er steht vor der Klasse, fängt an zu stottern, wieder ein grauer Punkt. Seine Haare sind zerzaust und seine Nase ein bisschen groß und deswegen ist er irgendwann, man sieht es auch ein bisschen, übervoll mit grauen Punkten. Und wie die Geschichte weitergeht, das müsst ihr tatsächlich selber nachlesen. Aber was der zentrale Punkt bei Punchinello ist, ist, dass er immer wieder sagt, ich verdiene es nicht, geliebt zu werden. Ich verdiene es nicht, geliebt zu werden. Und nochmal, es ist wirklich einfach, sich geliebt zu fühlen, wenn einem Menschen sagen, wie toll und wie gut und wie erfolgreich und geliebt man ist. Aber was ist eigentlich, wenn all das wegfällt? Bin ich eigentlich geliebt in meinem Sein, so wie ich bin, mit dem, was mich ausmacht, ganz abhängig von dem, was ich tue? Weil viel von dem, was über uns ausgesagt wird, hat relativ viel mit dem Tun zu tun. Und viele Menschen werden auf diese Frage, bin ich eigentlich geliebt in meinem Sein und bin ich das auch über den Tod hinaus, gibt es eine Liebe, die mich darüber hinausträgt, werden damit erst sehr spät konfrontiert, meistens, wenn irgendwie alles in sich zusammenbricht. Manche stellen sich die Frage auch erst angesichts des Todes. Aber die Frage, wer Gott ist und wie er für uns empfindet, ist dann eine der wichtigsten Fragen überhaupt, wenn ich mich frage, was ist Liebe und welche Liebe trägt über den Tod hinaus. Und eine der krassesten Botschaften der Bibel überhaupt ist, in 1. Johannes 4, Vers 16 steht, Gott ist Liebe. Der ganze Johannesbrief ist voll von Liebe und ich glaube, das ist auch der zentrale Unterschied zwischen dem Panda und uns. Der Panda, zu Beginn in der Schöpfungsgeschichte wird geschrieben, dass Gott jedes Tier nach seiner Art schafft, aber über die Menschen wird was ganz Besonderes geschrieben, nämlich, dass der Mensch Abbild Gottes ist. Und wenn Gott seinem Sein nach Liebe ist und wir sein Abbild sind, dann ist es mehr als verständlich, dass wir uns danach sehnen, in unserem Sein geliebt zu sein und nicht nur in unserem Tun. Das ist das, was uns von dem Panda unterscheidet. Gott ist Liebe, ist eine Aussage über sein Sein und nicht nur über das, was er tut. Das heißt, er liebt nicht nur, sondern er ist Liebe. Und alle Eigenschaften von Gott, dass er zornig ist, dass er allmächtig ist, dass er eifersüchtig ist, all diese Eigenschaften stehen nur im Zusammenhang damit, dass Gott die Liebe ist. Was ist also aber unser Liebesproblem, um das es heute geht? Ich würde sagen, eins unserer zentralsten Liebesprobleme ist, dass es die einen gibt, die der Meinung sind, sie verdienen keine Liebe, die Punchinellos, sie verdienen keine Liebe von anderen Menschen, auch die von Gott nicht. Und die anderen, die der Meinung sind, sie verdienen jede Liebe und sie verdienen auch die Liebe von Gott. Da geht die Skala also irgendwie von Selbstverachtung und Minderwertigkeitsgefühlen zu absoluter Selbstüberschätzung und Stolz. Bei manchen von uns ist aber auch beides in uns drin. Es geht immer wieder wie ein Pendel hin und her zwischen Selbstverachtung und Selbstüberschätzung. Aber schauen wir uns zuerst die Punchinellos an, die sagen, ich verdiene keine Liebe, auch nicht die von Gott. Da ist häufig das Gefühl da, ich verdiene keine Liebe und ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und in der Psychologie, Psychologen würden dann schnell sagen, wenn wir ein Minderwertigkeitsgefühl haben, ein Minderwertigkeitskomplex, dann müssen wir einfach unsere Maßstäbe ändern. Wenn wir uns zu viel daran orientieren, was andere Menschen über einen sagen, was andere Menschen über einen denken, müssen wir uns in Zukunft mehr daran orientieren, was wir uns über uns selbst denken. Und wenn die anderen uns nicht lieben, dann müssen wir eben unser eigener Maßstab für Liebe sein. Und ich glaube, was das Problem daran ist, ist, dass da ein sehr niedriges Selbstwertgefühl einfach durch ein hohes Selbstwertgefühl ausgeglichen werden soll, ohne dass jemand erklärt, wie das eigentlich gehen soll. Manchmal ist es nämlich ganz schön schwierig, wenn man der Meinung ist, Liebe nicht verdient zu haben, das einfach kurz mal auszugleichen. Wo soll denn das herkommen? Woher soll ich wissen, wie ich mich selbst gut und gesund liebe? Und dazu möchte ich euch gerne zwei Beispiele mitnehmen aus mit Freundschaften, die ich selbst erlebt habe. Ein Kommilitone von mir zum Beispiel, der hat jeden Morgen so eine Art Miracle Morning gemacht. Was gehörte dazu? Er hat erstmal viel Wasser getrunken, das war anscheinend wichtig. Dann ein bisschen Buch gelesen, ein bisschen Sport gemacht und dann gehörte auch noch Selbstaffirmation dazu. Selbstaffirmation bedeutet, man steht vor einem Spiegel und sagt sich selbst gute Dinge zu. Das ist an sich nichts Falsches. Er hat dann jeden Morgen gesagt, ich bin geliebt, ich bin großartig, ich bin gut so, wie ich bin. Der Punkt ist nur, er hat immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es dann den Tag über doch nicht so war. Und eine Sache, mit der er sehr zu kämpfen hat, war zum Beispiel, dass er sehr klein war und dadurch den Eindruck hatte, okay, ich bin irgendwie nicht so groß wie die anderen Jungs und damit hatte er sehr viel zu kämpfen. Und dann eines Abends saßen wir zusammen und er hat gesagt, weißt du, Leonie, dann frage ich mich, wenn ich dann morgens vor dem Spiegel gestanden bin und ich habe mir gesagt, ja, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin wundervoll, ich bin einzigartig, all diese Sachen stimmen, aber was ist, wenn ich dann einen ganzen Tag erlebe, wo ich das überhaupt nicht spüre und wo ich schon in den Blicken der Menschen spüre, dass sie komisch über mich denken und komische Sachen hinter meinem Rücken über mich reden. Oder ein anderes Beispiel von einer Freundin, die gerade erlebt, dass eigentlich alle Paare in ihrem Freundeskreis sich gerade verheiraten. Die ersten fangen auch schon an, Kinder zu bekommen. Und sie hat irgendwie das Gefühl, immer noch an der Bushaltestelle zu sitzen und der Bus ist schon längst abgefahren. Und sie hat mir gesagt, erst letzte Woche, dann scheint es doch scheinbar so zu sein, dass alle anderen es wert sind, geliebt zu werden. Nur ich nicht. Da entsteht also an allen Ecken und Enden das Gefühl, die anderen haben goldene Sternchen verdient, die anderen haben Liebe verdient, aber wie sieht's eigentlich mit mir aus? Warum ist es bei mir nicht so? Und im Verhältnis zu anderen Menschen denken wir dann oft, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht gut genug, ich gehöre irgendwie nicht dazu, all diese Dinge. Aber auch in unserem Verhältnis zu Gott spielt es eine Rolle, wenn wir denken, wir wären nicht liebenswert. Und da spielt ganz viel Scham und das Gefühl, auch nicht gut genug zu sein, eine große Rolle. Geht es um Gott, haben wir also das Gefühl, wir hätten eine Schuld auf uns geladen, die nicht gut mit Gott zusammengeht und die wir ihm nicht einfach sagen könnten, weil sonst würde er wieder anders über uns denken und wir hätten es auch nicht verdient, von ihm geliebt zu sein. Und eine Geschichte, die mir da wichtig geworden ist, die ich heute mit euch teilen will, die steht in Lukas 15. Und wer jetzt denkt, die Geschichte, die habe ich schon 100-mal gehört und die kann mir heute nichts Neues sagen, dann will ich euch herausfordern, lasst es neu zu euch sprechen. Und für die, die es heute zum ersten Mal lesen und hören, wir gehen jetzt gleich rein. Und zwar steht die in Lukas 15, die Verse 11 bis 21. Ich lese alles vor. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann, Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Vater zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Das ist genau so eine Geschichte. Das ist genau die Frage, bin ich eigentlich geliebt in meinem Sein und verdiene ich es, geliebt zu werden? Und dieser jüngere Sohn hatte nicht mehr das Gefühl, dass er es verdient hat, von seinem Vater geliebt zu werden. Das erste ist ja irgendwie ziemlich hart. Er sagt zu seinem Vater, ich habe keine Lust mehr auf eine Beziehung zu dir, ich habe keine Lust mehr auf Nähe zu dir, ich will einfach nur dein Geld. Ich will einfach nur, dass du mir dein Geld, das mir sowieso zusteht, gibst und dann will ich mein eigenes Leben leben. Und mit dir will ich auch nicht mehr zu viel zu tun haben, denn es steht da, er zog in ein fernes Land, also so möglichst weit weg vom Vater. Und am Anfang bekommt er auch laute goldene Sternchen, es steht da, dass er viele Feste feierte, dass er Partys feierte und er hatte überall goldene Sternchen, er sah gut aus, er hatte Erfolg und alle wollten irgendwie in seiner Nähe sein. Alle haben ihm Sternchen ausgeteilt. Und dann eines Tages, aber man kann sich's heute so vorstellen, er stand an der Kasse, will mit der Karte zahlen und dann sagt die Verkäuferin, die Karte geht nicht. Dann geht er auf die Bank, schaut auf sein Konto und da ist einfach null, kein Geld mehr da. Damals war es wahrscheinlich so, er hat es irgendwo aufbewahrt an unterschiedlichen Stellen, hat dann noch in seiner Hosentasche gekramt, hat sich gefragt, wo ist mein ganzes Geld eigentlich so schnell hin? Und er hat aber überhaupt nichts mehr. Und dann gibt's auch noch eine Hungersnot zur gleichen Zeit und er hat gar keine andere Möglichkeit mehr, als einfach jemand zu fragen und sich ihm aufzudrängen. Da steht, er drängte sich ihm auf. Und dann sitzt er da so zwischen den Schweinen. Ich versuche mir das manchmal vorzustellen. Er hat nichts zu trinken, er hat nichts zu essen. Und er sieht, wie die Schweine Futterschoten essen. Und er sehnt sich danach, das gleiche zu essen zu dürfen wie die Schweine. Obwohl die Schweine in der damaligen Zeit extrem unreine Tiere waren. Das heißt, er war sowieso schon so tief gesunken, wie man überhaupt nur sinken kann. Und er sehnt sich danach, Schweinefutter zu essen. Und als er da so sitzt, denkt er an seinen Vater und dann denkt er dran, wie gut er es immer bei seinem Vater gehabt hat und wie viel Liebe er von seinem Vater empfangen hat. Und er denkt daran, dass sogar die Tagelöhner, die nur für einen Tag da sind und dann wieder weiterziehen, dass die so gut bei seinem Vater hatten. Und er fängt an, sich zu sehnen, sich nach Liebe zu sehnen, sich zurückzusehen zu seinem Vater. Und er geht nach Hause, weil er sich bei seinem Vater entschuldigen will. Und der Vater, der hat schon Tage und Wochen lang auf ihn gewartet. Es steht da, er hält Ausschau. Er hält Ausschau. Er könnte jetzt auch sagen, jetzt bin ich mal gespannt, wie er vor mir im Staub kriecht und mich um Entschuldigung bittet. Aber nein, er läuft ihm entgegen. Er sagt nicht, du musst erst kommen, damit du meine Liebe verdient hast. Er läuft ihm entgegen. Und er fällt ihm um den Hals. Und in der heutigen Zeit finden wir das vielleicht normal, dass alle sich umarmen. Aber damals war das wirklich was Besonderes. Man hatte eigentlich zu seinem Vater ein eher distanziertes Verhältnis. Aber der Vater umarmt ihn hier. Er freut sich und er zeigt ihm, du hast meine Liebe verdient. Und trotzdem sagt er hier, Vater, ich habe mich gegen dich und den Himmel versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Das ist genau das. Ich bin es nicht mehr wert, von dir geliebt zu sein. Ich bin es nicht mehr wert, von anderen Menschen geliebt zu sein, aber erst recht nicht von dir. Und ja, es stimmt. Wir Menschen werden immer wieder schuldig. Wir werden schuldig an anderen und wir werden auch schuldig an Gott. Ja, es stimmt, dass sie hier sagt, ich habe mich versündigt. Auch wir tun es immer wieder. Wir laden immer wieder Schuld auf uns. Aber was nicht stimmt und wo der Vater ihn korrigiert, ist, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich bin es nicht mehr wert, deine Tochter zu sein. Das, was ich getan habe, ist so schlimm, ich kann verstehen, wenn du nichts mehr mit mir zu tun hast. Und manchmal denken wir das auch auf die eine oder andere Weise, dass wir Gottes Liebe irgendwie nicht verdienen. Aber ich will dir sagen, Gottes Liebe zu dir hat schon lang, lang angefangen, bevor du überhaupt existiert hast. Und Gottes Liebe hat auch schon angefangen, als du in der Schuld warst. Und Gottes Liebe hört auch nicht auf, wenn du dich jetzt gerade in Schuld befindest. Das steht ganz gut in Römer 5, Vers 8. Da ist geschrieben, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, es gibt keine Sünde, die zu groß wäre, dass sie Gott davon abhalten könnte, uns zu lieben. Und es stimmt, du verdienst diese Liebe nicht wirklich, du kannst sie dir nicht verdienen, aber es gibt auch keine Sünde, die ihn davon abhält, dir entgegenzugehen und dich zu lieben. Gottes Liebe ist stark genug und sie hält es aus. Sie hält das aus, was wir getan haben, wo wir uns schämen, was wir nicht für ihn, vor ihn bringen wollen. Gottes Liebe hält all das aus. Die Jünger zum Beispiel, mit denen Jesus die ganze Zeit unterwegs war, die haben tausende seiner Wunder gesehen und ihm doch irgendwie immer mal wieder nicht geglaubt und immer mal wieder gefragt, wie kann das eigentlich sein? Und als er schon weiß, dass er sterben muss, da hat er Angst im Garten Gethsemane und die Jünger, die sind da und schlafen alles. Die Jünger waren wirklich manchmal richtige Lappen und selbst da, als er dann am Kreuz gestorben ist, sie wissen, dass es passieren wird. Sie stehen unterm Kreuz und sind danach todtraurig, weil sie wirklich der Meinung sind, sie haben jetzt ihren Freund verloren und er wird nicht auferstehen. Es wird nicht wahr werden. Und obwohl die Jünger immer wieder schuldig waren und Jesu Liebe nicht vertraut haben, sind die Jünger Jesu Liebe niemals losgeworden. Und so ist es auch für uns. Seine Liebe reicht aus, auch wenn du sündigst. Sie reicht aus für deine Sünde, für deine Schwäche. Jesus ist Mensch geworden, er ist auf die Erde gekommen und er ist ans Kreuz gegangen und da hat er all die Sünde getragen und vor seinen Augen gehabt. Es gibt also nichts, was ihn so schrecken könnte, dass es ihn abhalten würde, dich zu lieben. Er hat auch einen Christenkiller, Paulus war ein Christenkiller, der hat er zum einen seiner größten Verkündiger gemacht. Also, er weiß, wir Menschen sind zu fast jeder Sünde fähig, aber er weiß auch, er liebt dich und er hat dafür bezahlt. Jetzt gibt es aber auch noch die Zweiten. In der Geschichte gibt es die Punchinellos, aber es gibt auch noch die Wemmix. Diejenigen, die der Meinung sind, ich habe jede Liebe verdient, auch die von Gott. Das sind die richtig tollen Leute, die Performer, die immer vorne stehen und in deren Nähe man irgendwie sein will. Irgendwas umgibt sie und sie haben Erfolg in allem, was sie tun und irgendwie läuft alles immer super gut für sie. Aber was wichtig ist an dem, dass sie denken, sie hätten jede Liebe verdient, auch die von Gott, ist gleichzeitig, dass sie auch wissen, sie müssen sich diese Liebe immer verdienen. Weil jemand, der sich sicher ist, er hat jede Liebe verdient, der muss auch immer in Leistung gehen und bestimmte Dinge tun, um zu wissen, dass es auch so bleibt. Und auch von einem solchen lesen wir in der Geschichte, die ich gerade schon vorgelesen habe. Und zwar weiter geht es um den älteren Sohn in der Geschichte, in den Versen 25 bis 31. Ich lese, sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier heimgekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Das ist genau so ein Typ. Genauso ein Typ, der denkt, er hat Gottes Liebe verdient, er hat jede Liebe verdient und also auch die von Gott. Er macht dem Vater klar, ich mache so viel, ich habe mich so bemüht, ich habe nie eins seiner Gebote übertreten, ich habe es verdient, von dir geliebt zu werden. Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Und trotzdem hat er einen Mangel an Liebe. Trotzdem sehnt er sich nach Liebe. Da ist was, was ihm fehlt. Und auch da hält es uns wieder vor Augen. Wir verdienen Gottes Liebe nicht. Wir sind ganz schön anders als Gott. Er sagt hier, der ältere Sohn sagt hier, guck mal, wie toll ich bin. Ich habe nie ein Gebot übertreten. Ich hätte das verdient. Alles, was mein Bruder bekommen hat. Aber Søren Kierkegaard, ein Theologe und Philosoph, der hat mal gesagt, Gott ist die Liebe. Das heißt, er ist unser Todfeind. Was heißt das, wenn Gott die Liebe ist? Wenn Gott die Liebe ist, dann sind wir genau auf der anderen Seite, weil wir sind nicht die Liebe und vieles von dem, was wir tun, ist nicht die Liebe und selbst aus Liebe tun wir noch die dümmsten Sachen. Wenn Gott also die Liebe ist, sind wir sein Todfeind, weil wir immer wieder schuldig werden und es ist nicht so, wir verdienen seine Liebe nicht einfach. Ich glaube, wenn man im Glauben steht, dann gibt es so eine Tendenz, sich irgendwann dann doch wieder die Dinge verdienen zu wollen und das Gefühl zu haben, man hat's verdient. Das hat ganz viel damit zu tun, mit Dingen, die eigentlich nicht schlecht sind, sich zu engagieren, sich einzubringen in der Gemeinde, all die Dinge sind an sich nichts Schlechtes, aber wenn man da von seinem Tun seinen Wert abhängig macht und ganz klar sagt, hey, ich habe das verdient, dafür geliebt zu werden, dann besteht eine große Gefahr, weil nach außen hin wirkt man dann wie der perfekte Christ, aber ungründig können sich dann Sünden einschleichen, die mindestens genauso schlimm sind wie die von dem jüngeren Sohn. Es liegt also eine große Versuchung da drin, plötzlich Dinge zu tun, um sich doch wieder von Gott die Liebe zu verdienen. Und ich würde auch sagen, in dem Punkt ist es gar nicht so leicht anzunehmen, dass man gratis geliebt ist. Und das ist, was Gottes Liebe ist, sie ist gratis und das ist für uns Menschen sehr schwer anzunehmen, weil wir gerne in die Leistung gehen wollen. Ich kenne das von mir selber, ich habe früher immer als Kind, ich weiß den Wortwechsel noch wie heute, gefragt, Mama, warum liebst du mich eigentlich? Liebst du mich eigentlich? Und dann, ja klar liebe ich dich, Leonie. Und dann war immer die Frage, warum, welchen Grund gibt es, warum liebst du mich? Ich will es wissen. Ja, einfach, weil du meine Tochter bist, weil ich dich lieb hab. Aber immer sind wir auf der Suche danach, dass es noch eine Begründung gibt, die es besonders rechtfertigen würde, dass wir es verdient haben. In der Bibel, da zieht Jesus auch immer wieder den Vergleich zwischen dem himmlischen Vater, zwischen Gott, dem Vater, wie auch in der Geschichte, und einem irdischen Vater. Und er sagt da immer wieder, die Liebe von dem irdischen Vater ist schon so groß, wie viel größer wird dann die Liebe Gottes zu euch sein? Und ich bin selbst jetzt seit 8 Monaten Mama und ich kann wirklich sagen, jetzt habe ich manchmal ein kleines Verständnis davon, was bedingungslose Liebe bedeutet, weil meine Tochter, die kann ehrlich gesagt fast gar nichts. Die kann gar nichts. Ich muss sie die ganze Zeit rumtragen. Sie ist zu voll zum Krabbeln, all diese Dinge. Sie kann fast gar nichts und ich liebe sie einfach. Ich liebe sie, weil sie meine Tochter ist. Und mehr noch, ich liebe sie sogar trotzdem, dass sie mir manchmal ganz schön auf die Nerven geht. Zum Beispiel erst heute Nacht, wo sie einfach grundlos ein paar Stunden geschrien hat. Aber ich liebe sie einfach, weil sie meine Tochter ist. Und wenn wir das mal in den Vergleich setzen, dann ist es doch wieder was Wundervolles, einfach gratis geliebt zu sein. Weil wir sind von Gott bedingungslos geliebt. Und ich liebe meine Tochter sehr, so sehr, dass es mir mehrmals am Tag die Tränen in die Augen treibt. Aber wenn wir das mal in den Vergleich ziehen zu dem Vater, der uns hier in der Geschichte vor Augen geführt wird, wie viel mehr liebt Gott, der Vater, uns? Wie viel mehr? Und wir können es uns nicht verdienen. Seine Liebe ist einfach gratis für uns da. Gott ist also die Liebe für den, der denkt, dass er keine Liebe verdient hat und für den, der denkt, Er hat jede Liebe verdient. Weil auch Gott, der Vater in dieser Geschichte, geht auch dem älteren Sohn entgegen, geht raus zu ihm, weil er sich ärgert und er sagt ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Meine ganze Liebe gehört schon dir. Es gibt nichts daran, was du dir noch verdienen musst. Gott ist also die Liebe für beide, für die Punchinellos mit den grauen Punkten und für die Wemmix mit den goldenen Sternchen. Die, die denken, keine Liebe habe ich verdient, auch die von Gott nicht. Und die, die denken, sie haben jede Liebe verdient, auch die von Gott. Es gibt also kein Tun, das Gott dazu bewegen könnte, dich zu lieben, und keine Sünde, die ihn abhalten könnte, dich zu lieben. Seine Liebe ist einfach für dich da, weil er dich liebt in deinem Sein. Und so eine Liebe, die wird dich verändern. Was ist die Definition eigentlich dann von Liebe, die uns hilft, wenn wir mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen haben oder mit Selbstüberschätzung? Ich hatte ja eingangs diesen Vers benannt, Gott ist Liebe. Und der steht ziemlich oft im ersten Johannesbrief. Eigentlich ist der ganze erste Johannesbrief damit voll, dass da steht, Gott ist Liebe und Liebe und alles. Also in jedem Satz ist Liebe drin. Und ich habe mich gefragt, warum steht das so oft? Warum schreibt Johannes so viel über Liebe in jedem Satz? Und seht, ich glaube, es ist deswegen, weil Johannes, der stand unter dem Kreuz mit Maria und er hat gesehen, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Und da hat er gesehen, was die Definition von Liebe nach Gott ist. So schreibt er es auch in 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wir haben es also nicht verdient. Aber was Liebe ist, das sehen wir an dem, was Gott getan hat. Das ist die Definition von Liebe, von Gott, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dann wissen wir, was Liebe ist. Und das ist Liebe, die dich füllen darf und die dich füllen soll. Dann, wenn du denkst, dass du keine Liebe verdient hast, und dann, wenn du denkst, dass du jede Liebe verdient hast und sie dir verdienen musst. Und das wünsche ich euch, dass egal, wo ihr euch da befindet, dass ihr euch von Gott, der die Liebe ist, füllen lassen könnt. Nicht mehr denkt, ich habe es nicht verdient oder ich kann es mir verdienen, sondern ich muss Gottes Liebe gratis annehmen, und er ist übervoll davon.